Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Klima- und Umweltschutz sowie die soziale Inklusion aller Bevölkerungsschichten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung werden die großen Zukunftsaufgaben der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten sein. Auch die stark wachsende und boomende Stadt München wird nicht darum herumkommen, diese Themen verstärkt anzugehen, wenn sie den sozialen Frieden in der Stadt bewahren will und München lebens- und liebenswert bleiben soll. Welche Ziele für eine nachhaltige Entwicklung hat sich München gesteckt? Welche Strategie verfolgt die Stadt? Beziehungsweise wie können diese Aufgaben gestemmt werden? Das war das Thema einer 8-stündigen Sendereihe, die heute mit dieser Sendung endet, in der wir ein Resümee ziehen wollen. Schon im Jahr 2003 hat die Stadt eigene Nachhaltigkeitsziele aufgestellt. Global denken, lokal handeln. Chancengleichheit. Zukunftstauglich wirtschaften. Lebensqualität. Verantwortlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen. Kinder- und Familienstadt. Sicheres Leben. Kulturelle Entfaltung und aktive Zivilgesellschaft. Alle 3 Jahre legt die Stadtverwaltung bzw. das Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt zudem einen Nachhaltigkeitsbericht vor. Und die Perspektive München ist seit 1998 das strategische Stadtentwicklungskonzept und soll mit ihrem Leitmotiv Stadt im Gleichgewicht, den damit einhergehenden Leitlinien, Projekten und Handlungsräumen den Orientierungsrahmen für die künftige Entwicklung Münchens gewährleisten. Reichen diese Konzepte aus? Und vor allem, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Dazu hören wir Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie und dem Bündnis Nachhaltigkeit Bayern. Er sagt, München habe keine Nachhaltigkeitsstrategie. Dr. Andreas Peter und Herbert Volder vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München stellen uns das Stadtentwicklungskonzept Perspektive München vor. Falco Müller, Klimaschutzmanager beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, erläutert uns dann den neuen Klimaschutz-Aktionsplan der Stadt. Für Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz, Kreisgruppe München hingegen, macht die Stadt viel zu wenig Klimaschutzpolitik. SPD-Stadträtin Anne Hübner warnt schließlich vor der größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich und fordert die Bundesregierung auf, aktiv zu werden. Und zum Schluss hören wir Silvia Baringer vom Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt. Sie berät die Verwaltung beim Einkauf von nachhaltigen und fairen Produkten. Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Hunger und Armut in den Entwicklungsländern, soziale Ungleichheit und massive Klimaveränderungen. All dies zeigt der Menschheit ihre planetaren Grenzen auf. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Auch die internationale Staatengemeinschaft hat reagiert und die Agenda 2030 Anfang dieses Jahres auf UNO-Ebene verabschiedet. Kern der Agenda 2030 sind die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs, also die Ziele nachhaltiger Entwicklung. Das sind politische Zielsetzungen, die einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Aber nicht nur die Staaten, auch die Kommunen spielen bei der Agenda 2030 eine wichtige Rolle. Im Juni dieses Jahres unterzeichnete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetags, die da heißt Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung – Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten. Reiter versprach, dass die Stadtverwaltung im Sinne der Agenda 2030 tätig werden wird. Ziel sei es, ein breites Bündnis mit allen Akteuren der Stadtgesellschaft zum nachhaltigen Leben zu schmieden. Das Bündnis Nachhaltigkeit Bayern reagierte erfreut und zeigte sich bereit, an einer Nachhaltigkeitsstrategie für München mitzuarbeiten. Ein Vertreter des Bündnisses war bei uns im Studio, und zwar Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie. Mit ihm haben wir über das Thema Nachhaltigkeitsstrategie für München gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, was es mit der Resolution auf sich hat, die der Oberbürgermeister unterschrieben hat.
Also die Merkel hat für Deutschland die Agenda 2030 unterzeichnet und erklärt, dass Deutschland einen aktiven Beitrag leisten wird, um die Klimaziele von Paris und die Nachhaltigkeitsziele von New York umzusetzen und hat dazu eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aufgelegt. Und in der Folge hat sie dann mit den Städten und den Ländern Vereinbarungen geschlossen, die dann zu der Resolution geführt haben des Deutschen Städtetages, wo der Deutsche Städtetag seine Mitglieder auffordert, solche lokalen oder kommunalen Nachhaltigkeitsprozesse auf den Weg zu bringen. Und München ist eine der Städte, die diese Resolution unterzeichnet hat.
Und das hat dann gleich das Bündnis Nachhaltigkeit Bayern auf den Plan gerufen und die dort sich zusammengefundenen NGOs haben dem Oberbürgermeister angeboten, ihre Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung einer Münchner Nachhaltigkeitsstrategie. Wie hat denn der Oberbürgermeister reagiert?
Also erstmal 2 Monate lang gar nicht. Wir haben überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Weder ein Eingangsbrief, dass wir ihn angeschrieben haben und unsere Bereitschaft erklärt haben, noch irgendwie eine Absage. Wir wussten jetzt gar nicht, was los ist und haben ihn jetzt am 4. Oktober auf dem Auftakt der Klimaherbstveranstaltung nochmal angesprochen. Und da hat er dann zugesagt, dass wir innerhalb der nächsten 2 Monate ein großes Treffen machen, wo die Kooperationspartner des Briefes, also der Kreis von 18 Organisationen, eingeladen ist und einige ausgewählte Stadträte, die für die Nachhaltigkeit ganz wichtig sind.
Was ist denn überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie? Der Begriff geistert ja in den letzten Wochen und Monaten öfter durch auch die Medienlandschaft, aber so recht klar ist mir das noch nicht, was eine Nachhaltigkeitsstrategie ist.
Man kann es am besten mit der Wirtschaft vergleichen, wenn die ein neues Produkt in den Markt bringen wollen. Und dieses Produkt heißt jetzt bei uns eine nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene. Dann brauchen sie dazu einen Fahrplan, eine Richtungsfestlegung, eine Festlegung der Ziele. Was wollen wir eigentlich erreichen und mit welchen Maßnahmen wollen wir diese Ziele erreichen? Sie brauchen eine Organisation, die in der Lage ist, diese Ziele auch umzusetzen. Sie brauchen Finanzmittel und sie brauchen ein Controlling, damit sie, also wenn sie abweichen von den Zielen, auch wissen, dass sie abgewichen sind und warum. Und das bedeutet dann, dass man alle 2 Jahre im Stadtrat Bericht erstattet, wie ist die Umsetzung gelungen. Und das Ganze jetzt, also von Zielen festlegen, Maßnahmen, Budget einräumen, personelle Verantwortlichkeit, die beim Oberbürgermeister liegen muss, die er dann delegieren kann, bis hin zum Controlling und der Überprüfung des Erfolgs. All das zusammen nennt man dann eine Nachhaltigkeitsstrategie.
Jetzt ist ja der Begriff Nachhaltigkeit ja nun wirklich kein ganz neuer mehr. Da stellt sich mir doch die Frage, warum hat denn München bisher noch keine Nachhaltigkeitsstrategie?
Intern sagt die Stadt, wir haben eine kommunale, also eine verwaltungsinterne Nachhaltigkeitsstrategie. Das stimmt aber meines Erachtens auch nicht, weil das voraussetzen würde, dass man abgestimmte Ziele zwischen den Referaten hat und eine referatsübergreifende Strategie, wie die Nachhaltigkeit aussehen soll. Es ist in München nicht formuliert, welche Ziele verfolgt werden. Jedes Referat verfolgt eigene Ziele. Also von da kann man nicht sagen, dass München eigentlich intern eine Nachhaltigkeitsstrategie hätte, geschweige denn eine, die sie zusammen mit den Organisationen und der Bevölkerung entwickelt hätte und die dann für die gesamte Stadt eine Verbindlichkeit hätte. Das hat München nicht. München hat einzelne geförderte Nachhaltigkeitsprojekte, hat einzelne Maßnahmen, aber der ganze Teppich ist sozusagen nicht zusammengewoben, sondern sind lauter einzelne Bestandteile, die eigentlich keine klare Stoßrichtung ergeben.
Es ist ja Nachhaltigkeit ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Wenn wir jetzt auf München schauen und auf Nachhaltigkeit schauen und auf eine Nachhaltigkeitsstrategie, die da zu entwickeln ist, um welche Themenbereiche geht es denn überhaupt?
Also da geht es sicher um Klima. Wie verbessern wir die CO2-Bilanz der Landeshauptstadt? Es wird um den ökologischen Fußabdruck gehen. Also die Frage, kann München noch wachsen? Wo sollte München wachsen? Kann München in dem Bereich neue Gewerbeflächen, neue Verkehrsflächen, also Ausweitung von Straßen, Wohnungsbau? Also wo ist das Ende des Wachstums und wie könnte eine andere Wachstumsstrategie ausschauen? Das ist so ein großes Thema. Dann aber auch die Frage von Reichtum. München hat eine auch zerfallende Gesellschaft in vielleicht 2/3 Reiche oder Mittelreiche und Reiche und 1/3 mit zunehmender Tendenz Arme, also diesen Blick auf die Armen. Wir sind Exportweltmeister, das heißt, von München werden viele Produkte in die ganze Welt verkauft und zerstören natürlich dort auch die Märkte in Afrika zum Beispiel. Also wir sind auch Produzenten der Flüchtlingssituation, indem wir nicht zum Aufbau von sich selbst tragenden Strukturen in Afrika beitragen, sondern eher unsere Produkte verkaufen und stolz sind. Aber unser wirtschaftlicher Erfolg ist im Grunde genommen erkauft mit dem Nichtentwickeln von Ländern jetzt in der dritten Welt oder sogenannten dritten Welt in Afrika oder in Asien. Das sind so große Themen, aber auch so dieses Thema Ernährung ist eins. Wie könnten wir unsere Konsummuster so ändern, dass wir eine Ernährung hinbekommen, die ganze Weltbevölkerung ernährt? Also wir müssten stärker auf Fleisch verzichten, wir müssten viel stärker regionale Lebensmittel, möglichst ökologische Lebensmittel verwenden. All das setzt Bewusstsein voraus und dieses Bewusstsein wird natürlich nicht nur in den Schulen oder sollte in den Schulen gebildet werden, sondern auch in der Gesellschaft, sollte in den Kantinen der Betriebe alltägliche Praxis werden. Also das sind alles Themen, die in Richtung Konsum und Wandel unserer Lebensform gehen, die weit über das hinausgehen, was eine Verwaltung durch Verwaltungshandeln initiieren kann.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich positiv Ihnen gegenüber auf der Auftaktveranstaltung beim Klimaherbst gezeigt und will da auch Dinge in die Hand nehmen und in die Wege leiten. Wie schaut's denn politisch aus? Da stellen SPD und CSU im Stadtrat die Mehrheit und meiner Meinung nach beide Parteien haben sich bisher nicht gerade ausgezeichnet, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist sicher eine Schwierigkeit, dass in der früheren rot-grünen Koalition noch mehr unter dem Begriff nachhaltige Entwicklung verstanden wurde. Also da waren doch noch mehr Stadträte geprägt von der Aufbruchstimmung, die wir mal hatten Ende der 90er Jahre mit den Agenda-Prozessen oder auch der Agenda in München. Sagen wir mal so, auf Bundesebene tut sich viel mehr als auf lokaler Ebene. Wir haben die Hoffnung, dass man das, was man unterzeichnet hat, was jetzt OB Reiter und der Stadtrat natürlich auch vorher zugestimmt hat, dass das auch ernst gemeint ist. Und die Bildungsarbeit setzt nicht nur in der Bevölkerung und in den Schulen an, sondern das ist ein kollektiver, auch die Stadträte, die Stadtratsfraktionen und die Verwaltung einbeziehender Lernprozess, genauso wie die Zivilgesellschaft von dieser Vernetztheit des Nachhaltigkeitsgedankens auch erst noch überzeugt sein möchte, so dass wir, sagen wir mal, Bildungsbedarf sehen und Koordinations- und Kommunikationsanforderungen, die in die Stadt reinreichen, aber auch in die Zivilgesellschaft.
Jetzt ist es ja so, bei der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie sollen ja alle daran beteiligt werden. Das fängt an mit der Stadtverwaltung und OB Reiter an der Spitze. Das geht über den Stadtrat, das geht über die Unternehmen, Unternehmensverbände bis hin dann zur sogenannten Zivilgesellschaft. Und da würde mich interessieren, wie schafft man es denn oder was macht ihr da, damit man auch wirklich die Zivilgesellschaft an einen Tisch bekommt? Und immer wenn es ja um das Thema Nachhaltigkeit geht, dann sind natürlich die Umweltverbände sofort da, aber die Umweltverbände allein sind nicht die Zivilgesellschaft. Ja. Wie gewinnt man große Teile der Bevölkerung für diesen Prozess?
Die Anfangsphase der Nachhaltigkeitsdiskussion in den 90er Jahren ging auf die Agenda 21 zurück und da haben sich in erster Linie die Umweltorganisationen angesprochen gefühlt, obwohl auch schon damals die drei Ziele der Nachhaltigkeit, also die soziale, die ökonomische und die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit im Gespräch waren und die vernetzt betrachtet werden sollten, ist das nie so ganz ernst genommen worden. Und die Umweltgruppen haben lange Jahre jetzt den Nachhaltigkeitsgedanken hochgehalten. Aber es geht natürlich auch um die Frage, wie müsste Wirtschaft umgebaut werden, wie müsste Wirtschaft soziale Aspekte, ökologische, kulturelle Aspekte mit aufnehmen, um zu diesem Wandel in der Gesamtgesellschaft zu kommen. Und von da ist natürlich die Zusammenarbeit von Wirtschaft, von Sozialorganisationen, von kulturellen Einrichtungen und Organisationen mit Gruppen, die sich enger der Nachhaltigkeit oder den umweltpolitischen Zielen verbunden fühlen, geboten. Und der Nachhaltigkeitsgedanke umfasst auf jeden Fall den sozialen Bereich. Den kulturellen Bereich haben wir noch nicht so aktiv mit drin. Das wäre ein Wunsch von mir. Und die Wirtschaft ist noch nicht so organisiert. Es gibt die Gemeinwohlökonomie, aber das ist ein Teilbereich. Die traditionelle Wirtschaft, die eher noch auf Wachstum ausgerichtet ist, ist noch nicht mit im Boot, obwohl es schon auch Formen der Zusammenarbeit gibt zwischen sagen wir mal, wachstumskritischen Organisationen oder Personen in Organisationen und Umweltverbänden. Also da wäre mein Wunsch, da noch viel stärker eine Vernetzung hinzukriegen, sodass auch in der Wirtschaft das Umdenken in Angriff genommen werden kann.
Soweit Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie und dem Bündnis Nachhaltigkeit Bayern.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir haben keine Nachhaltigkeitsstrategie für München, sagt Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie. Die Stadt München sieht das anders und verweist dabei auch auf die Perspektive München. Das ist das Stadtentwicklungskonzept Münchens. 1998 wurde es erstmals vom Stadtrat beschlossen und mittlerweile mehrfach fortgeschrieben. Das Leitmotiv lautet Stadt im Gleichgewicht. Die Grundsätze des Leitmotivs werden in den 4 strategischen Leitlinien konkretisiert. Weitsichtige und kooperative Steuerung, offene und attraktive Ausstrahlung, solidarische und engagierte Stadtgesellschaft sowie qualitätsvolle und charakteristische Stadträume. Die 16 bestehenden thematischen Leitlinien enthalten Zielaussagen zu nahezu allen wichtigen Themenfeldern der Stadtentwicklung, wie Wirtschaft, Stadtgestalt, Soziales, Mobilität, Bildung, Gesundheit und Ökologie. Dass München ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept braucht, ist offensichtlich. Die Stadt ist im Wandel, die Bevölkerung nimmt stetig zu. Bis zum Jahr 2030 sollen ca. 200.000 Menschen nach München zuziehen. Wo die alle wohnen sollen? Gute Frage. Zu befürchten ist, dass weitere Grünflächen der Wohnungsknappheit zum Opfer fallen. München ist zudem verkehrsmäßig an seine Grenzen angelangt. Nicht nur die vielen Autos sind ein Problem. Der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, ist besonders an den Hauptverkehrszeiten völlig überfüllt. München zeigt sich gerne als Stadt der Reichen und Schönen. Dass sie aber auch die Stadt vieler armer Menschen ist, wird gerne übersehen in der sogenannten Weltstadt mit Herz. Wie also gehen die Stadtplaner des Münchner Planungsreferats mit diesen Entwicklungen um? Wie sieht Stadtplanung heutzutage aus? Was dazu in der Perspektive München steht, das erläutern uns Dr. Andreas Peter und Herbert Folder vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München. Herbert Folder erklärt uns zunächst die Geschichte des Stadtentwicklungskonzepts.
Es gibt ja in München seit Mitte der 60er Jahre Stadtentwicklungspläne. Und diese Stadtentwicklungspläne hatten immer so eine gefühlte Dauer von circa so gute zehn Jahre. Und nun hat sich aber der Wandel der Stadtgesellschaft und überhaupt diese Herausforderungen sehr stark geändert, sodass wir in den 90er Jahren uns überlegt haben, von dieser starren Planung der Stadtentwicklung abzurücken und Stadtentwicklung als Prozess zu verstehen. Und mit diesen neuen Überlegungen wurde auch das Motto der Perspektive München geboren. Das heißt, die Perspektive München ist eigentlich die Weiterentwicklung der Münchner Stadtentwicklungstradition, allerdings bezogen auf neuere Entwicklungen der Stadt, sodass wir eigentlich dieses Stadtentwicklungskonzept, wie wir es jetzt benennen, seit Ende der 90er Jahre haben. Da haben wir es zum ersten Mal beschlossen und mittlerweile ist es mehrfach fortgeschrieben worden. Perspektive München ist im Grunde genommen eine Dachmarke der Stadtentwicklungsplanung. Sie beinhaltet ein Zielesystem. Dieses Zielesystem wird vom Stadtrat beschlossen. Es wird auch immer wieder aktualisiert und ergänzt. Es wird evaluiert. Im Rahmen der Perspektive München finden verschiedene Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung statt, weil Stadtentwicklungsplanung und Ziele der Stadtentwicklung eigentlich nur in einem breiten Konsens mit der Stadtgesellschaft möglich sind, auch bei deren Umsetzung. Und die Perspektive München ist letztendlich eine Dachmarke für eine ganze Fülle an analytischen Untersuchungen, an Schwerpunktthemen. Und es bietet auch eine Plattform, im Grunde genommen könnte man sie auch als eine intermediäre Instanz ansehen, eine Plattform für einen öffentlichen Diskurs zu strittigen Themen.
Das, was ja die meisten Menschen umtreibt, ist das Wachstum der Stadt München derzeit. Wenn man das Bezugsjahr 2013 nimmt, soll die Stadt wachsen bis zum Jahr 2030 um 200.000 Menschen. Das ist eine gewaltige Zahl und das ist, der Zeitraum ist sehr, sehr kurz. Welche Auswirkungen wird denn dieses Bevölkerungswachstum haben auf die Stadt?
Ja, die Zunahme der Bevölkerung hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur, technische, soziale Infrastruktur. Also die Nachfrage steigt nach verschiedenen Infrastrukturbereichen. Nehmen wir nur die Kita-Versorgung, Schulen beispielsweise, aber auch das Thema Einzelhandel, Verkehr spielt eine große Rolle und unser größtes Thema ist das Thema Wohnen. Wir brauchen ausreichend auch bezahlbaren Wohnraum für die neuen Menschen. Und es geht aber nicht nur um das Wachstum an sich, um die Zunahme der Bevölkerungszahl, sondern was uns auch umhertreibt, ist natürlich das Thema qualitativer Wandel. Also die Bevölkerungsstruktur verändert sich auch im Zuge auch des Wachstums. Das heißt, wir haben das Thema Migration mit allen Fragen der Integration dazu. Dann haben wir in der Stadtgesellschaft auch zunehmende Tendenzen von sozialer Polarisierung. Das heißt, dass der Gegensatz von Arm und Reich auch zunimmt. Was auch dazu kommt, wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Lebensformen, Lebensstilen. Das ist großstadtspezifisch. Auch das differenziert sich immer weiter aus. Ja, was auch hinzukommt, Alterung der Stadtgesellschaft. Da denkt man in München nicht auf den ersten Blick sofort dran. Aber auch bei uns ist es so, dass die Anzahl der Hochbetagten ganz stark zunehmen wird in den nächsten 15 Jahren. Mit allen Begleiterscheinungen, Stichworte sind Altersarmut, Vereinsamung. Auch das gehört dazu. Ja, also letzten Endes haben wir eine wachsende Gesellschaft, Stadtgesellschaft und auch eine in sich im Wandel begriffene Stadtgesellschaft.
Da passt ja das Leitmotiv der Perspektive da ganz gut dazu, das, was Sie jetzt eben gesagt haben, Stadt im Gleichgewicht. Was beinhaltet diese Aussage?
Ja, Stadt im Gleichgewicht ist ein Motto der Münchner Stadtentwicklung, das zum ersten Mal in den 70er Jahren geprägt wurde. Damals allerdings noch vor einem anderen Hintergrund, wobei dieser Hintergrund heute immer noch aktuell ist, allerdings ein bisschen anders formuliert. Stadt im Gleichgewicht war das Motto des Stadtentwicklungsplans 1975 und beschrieb im Grunde genommen ein Gleichgewicht zwischen einer ökonomisch ausgerichteten, prosperierenden Stadtentwicklung einerseits, aber auch einer sozial verantwortlichen Stadtentwicklungsplanung andererseits. Und dieses Gleichgewicht von ökonomischer Entwicklung und sozialem Ausgleich, das sollte über dieses Motto Stadt im Gleichgewicht beschrieben werden. Heute kann man im Grunde genommen mit diesem Motto Stadt im Gleichgewicht, muss man das ein bisschen flexibler sehen. Dieses Gleichgewicht wird so quasi als eine Art Fließgleichgewicht verstanden. Das heißt, das Gleichgewicht muss immer wieder neu austariert werden und beschreibt eigentlich im Wesentlichen 8 Kernaussagen der Stadtentwicklung, die sich dann auch in den Leitlinien und Zielen der Stadtentwicklung wiederfinden und soll eine Balance herstellen zwischen den Anforderungen der Prosperität nach außen und gleichzeitig dem Bezug nach innen. Auf der einen Seite aber auch im, wie gesagt, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und sozialer Verantwortung. Und das Ganze eben vor dem Hintergrund, dass wir eine sehr stark verändernde Stadtgesellschaft haben und immer wieder dieses Gleichgewicht neu diskutieren müssen. Also es ist kein statischer Begriff, sondern es ist ein dynamischer Begriff und soll im Grunde genommen in 8 Kernthesen die Leitlinien, also diese 4 strategischen Leitlinien und die thematischen Leitlinien zusammenfassen, in wesentlichen Kernbotschaften und richtet sich im Grunde genommen nach außen, ist also so quasi das Motto der Münchner Stadtentwicklung.
Federführend bei der Perspektive München ist das Planungsreferat. Wie aber wird die Perspektive München innerhalb der Stadtverwaltung mit den anderen Referaten diskutiert? Wie wird sie im städtischen Handeln angewandt und umgesetzt? Und ganz wichtig, wie kommt man in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern? Dazu Herbert Folder vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München.
Das Ganze wird zunächst, ist ein mehrstufiger Prozess, bis so eine Leitlinie verbindlich ist und umgesetzt werden muss. Es gibt zunächst einen Entwurf. Dieser Entwurf wird innerhalb der Verwaltung erstellt, wobei das nicht nur ein Referat betrifft, sondern das wird meistens mit fast allen Referaten gemeinsam in einem gemeinsamen Prozess erstellt. Man holt sich dann auch noch externe Experten hinzu, manchmal auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem Verbandsbereich oder aus der Zivilgesellschaft. Dann entsteht ein Entwurf für den Stadtrat, der wird im Stadtrat vorgestellt und dort diskutiert. Und dann beauftragt der Stadtrat die jeweilige Fachverwaltung, eine Öffentlichkeitsphase durchzuführen. Und diese Öffentlichkeitsphase wird in den unterschiedlichen Formaten und in der unterschiedlichen Bandbreite, da gibt es ganz verschiedene Formen, durchgeführt. Die Ergebnisse werden dargestellt und dem Stadtrat mitgeteilt. Und dann macht die Fachverwaltung einen Vorschlag, wie sich dieser ursprüngliche Entwurf aufgrund der Öffentlichkeitsphase verändert hat und was dann der endgültige Entwurf der Leitlinie ist. Und die beschließt dann der Stadtrat oder bringt noch mehr Änderungen vor. Und dieser endgültige Beschluss ist dann verbindlich und innerhalb der Verwaltung insofern verbindlich, dass die Maßnahmen, die erlassen werden, die Investitionsvorhaben, dass sich die an diesen Zielen orientieren müssen. Und es muss auch dokumentiert werden. Und im Grunde genommen wird die Umsetzung dieser Leitlinien in der aktuellen Tagespolitik umgesetzt, in den großen Investitionsvorhaben oder auch in den Leitprojekten. Es gibt spezielle Leitprojekte der Perspektive München und dann neuerdings auch über ein neues Konzept, das wir entwickeln, die sogenannten Handlungsräume. Da könnte man vielleicht nochmal gezielt dann drauf eingehen.
Jetzt haben Sie schon die Politik erwähnt in Form des Stadtrats. Wir waren bei der Stadtverwaltung. Das Ziel der Perspektive München ist aber auch, die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu holen, mitdiskutieren zu lassen. Wie kann so ein Dialog mit den Menschen in der Stadt aussehen?
Ja gut, so ein Dialog, auch da kann man im Grunde genommen sämtliche Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung bespielen. Wir haben bei der letzten Fortschreibung der Perspektive München eine sogenannte crossmediale Beteiligung durchgeführt. Also die ging von einer breit angelegten Online-Beteiligung über Beteiligungsforen, über sogenannte Stadtteilveranstaltungen, wo die Menschen über die neuen Ziele diskutiert haben. Wir haben Fachveranstaltungen durchgeführt für bestimmte Zielgruppen. Wir haben eine eigene Jugendbeteiligung durchgeführt. Wir haben eine Beteiligung bei den Migrantenorganisationen durchgeführt. Also die Bandbreite ist sehr groß, sowohl was die Beteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen, was die Gesamtbevölkerung anbelangt, was die Formate anbelangen. Da sind uns keine Grenzen gesetzt. Das ist die Grenzen setzt der Haushalt, weil die Beteiligung unterschiedlich teuer ist zu organisieren. Aber ansonsten ist es einfach zentral und das haben wir auch gesehen bei dieser Online-Beteiligung. Die ist sehr, sehr breit angenommen worden, sind Tausende von Vorschlägen gemacht worden, die letztendlich dann auch die am meisten gevoteten Vorschläge dann auch mit der Stadtbeirätin diskutiert wurden in einer eigenen Veranstaltung und die sind dann auch im Beschluss dann auch nochmal festgelegt worden. Also es ist schon so, dass wir versuchen, eine möglichst große Bandbreite an Diskussionen zu ermöglichen, weil letztendlich, wie gesagt, das habe ich schon angesprochen, die Ziele dann getragen werden müssen und es muss ein Konsens da sein. Sonst können Sie also Ziele, die ja letztendlich die Politik mit beeinflussen über einen langen Zeitraum, nämlich die jeweilige Fachpolitik, sonst können Sie die nicht langfristig tragen. Das geht sonst nicht.
Wissen Sie vielleicht noch, was den Bürgerinnen und Bürgern bei dieser Befragung am wichtigsten war, auf was Sie besonders Wert gelegt haben, wo auch die Kritik am größten war? Haben Sie das noch im Kopf?
Das Thema Ringbahn war ein Thema, das breit thematisiert worden ist. Dann natürlich auch sehr stark lokale Projekte, die natürlich verständlicherweise sehr viel stärker im Fokus der Bürgerinnen und Bürger liegen. Da ging es um die Schule an der Hochstraße, die im Zuge der Neuplanung von Palana-Gelände möglicherweise verlagert wird. Auch das hat den sehr stark auf den Nägeln gebrannt. Dann war auch ein starkes Votum für die sogenannten Stolpersteine. Also die Bandbreite an Themen war da sehr, sehr groß. Und letztendlich auch eine verstärkte Beteiligung der Stadt an der Stadtteilkultur war ein großes Thema. Dann die sogenannte Thema Holzstadt. Man sollte also stärker den Baustoff Holz in die Bebauung mit einsetzen. Auch da hat sich dann daraus so ein Modellvorhaben entwickelt. Also das war mal so ganz kurz so ein kleiner Querschnitt.
Sagt Herbert Folder vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung über die großen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte, die auf München zukommen. Es geht um Klima- und Umweltschutz sowie die soziale Inklusion aller Bevölkerungsschichten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Wir wollen in der Sendung herausfinden, welche Nachhaltigkeitsziele München verfolgt und ob München eine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Wir haben vorher über das Münchner Stadtentwicklungskonzept Perspektive München gesprochen und auch beim Klimaschutz hat München einen Plan, den sogenannten Klimaschutzaktionsplan. Falko Müller ist als einer von 11 Klimaschutzmanagern in der Stadtverwaltung tätig, genauer gesagt im Referat für Gesundheit und Umwelt. Von ihm wollten wir wissen, welchen Stellenwert der Klimaschutz aktuell in der Stadtpolitik einnimmt.
Ich bin vor 3 Jahren von Berlin nach München gekommen und kann zum Beispiel sagen, dass es einen sicher deutlich höheren Stellenwert hat, als es in Berlin der Fall ist. Zumindest wenn es die kommunale Ebene betrifft. Also jetzt nicht das Bundes-Berlin, sondern sozusagen die Stadt Berlin. Ich denke schon, dass es einen hohen Stellenwert hat. Als Klimaschutzmanager denkt man natürlich immer, es könnte noch viel wichtiger sein. Klar, das ist mein Thema. Aber es passieren schon einige Sachen. Auch schon seit vielen Jahren kümmert sich die Stadt in ihrem Einflussgebiet darum, dass Sachen in Richtung Klimaschutz gehen. Ob das jetzt zum Beispiel die Stadtwerke sind mit ihrer Ausbauoffensive für erneuerbare Energien, aber auch das, was wir tatsächlich direkt in der Verwaltung machen können. Da gibt es auch viele Programme. Wir beraten auch Bürger im Bauzentrum München. Es gibt Förderprogramme für Sanierung und so weiter und so fort. Also es gibt schon einiges, aber wie gesagt, also es ist immer mehr möglich.
Was mein Eindruck halt ist, muss ich sagen, jetzt auch nach der Klimakonferenz im letzten Jahr, es muss einfach schnell gehen. Es ist so dringend. Es muss radikaler sein.
Mhm. Da kann ich natürlich nur bedingt was dazu sagen. Ich selbst habe es nicht in der Hand. Ich glaube auch, dass natürlich ein 1,5-Grad-Ziel, das in Paris beschlossen wurde und das man angehen will, natürlich ein sehr schwer zu erreichendes ist. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Wie radikal das sein muss und was der Stadtrat, also ich kann den Stadtrat da nicht beraten. Ich habe zumindest den Eindruck, das Thema ist auf der Agenda in München. Aber klar, die gewählten Vertreter sind dann natürlich die, die darüber entscheiden. Es ist natürlich auch immer ein gewisser Widerstreit zwischen verschiedenen Interessen. Schnell Wohnraum bauen zum Beispiel, weil die Stadt sehr schnell wächst. Und dann auf der anderen Seite halt schauen, dass man auch nachhaltig baut. Das können widerstreitende Ziele sein. Aber wie gesagt, da müsste man eigentlich den Stadtrat selbst befragen, wie wichtig es ihm ist.
Setzt sich die Stadt denn auch schon damit auseinander, was man vielleicht tun müsste? Würde es tatsächlich 1,5 oder 2 Grad heißer werden? Also wie müsste man die Stadt umgestalten? Was müsste man machen, damit, weiß ich nicht, mehr Schatten oder mehr kühle Plätze in der Stadt entstehen?
Ja, die Klimaanpassung wird auch bei uns im Haus angegangen. Da gibt es auch verschiedene Maßnahmen, die geplant werden, wo es genau um solche Sachen geht. Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß sozusagen, die Stadt München ist dran, auch da schon in die Zukunft zu schauen, weil das ist eine Erwärmung geben wird, die gerade auch in größeren Städten oder in Zentren, wo es dann eh noch mal ein bisschen wärmer ist, sehr zum Tragen kommen wird. Ja, davon muss man ausgehen und dann muss man sich entsprechend vorbereiten.
Im Moment ist die Stadt dabei, einen sogenannten Klimaschutz-Aktionsplan für München zu entwickeln. Falco Müller, Klimaschutzmanager im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, erläutert, was es damit auf sich hat.
Der Klimaschutz-Aktionsplan ist quasi noch nicht am Licht der Öffentlichkeit im Sinne von, dass er umgesetzt wäre. Was es schon gibt, es gibt einen Stadtratsbeschluss. Das hat dann sozusagen aus einem reinen Konzept tatsächlich ein Projekt gemacht, weil bis dahin habe ich tatsächlich nur konzeptioniert und überlegt, wie könnte das aussehen. Und jetzt wissen wir, dass es Realität wird, wie alles bei der Verwaltung. Ich glaube, das kennt auch jeder Bürger aus eigener Erfahrung und auch ich als Mitarbeiter der Verwaltung kenne das. Es dauert immer alles sehr, sehr lang. Das heißt, wir haben jetzt den Beschluss, jetzt folgen wahnsinnig viele sehr langweilige Verwaltungsdinge, die passieren müssen. Es müssen auch Stellen besetzt werden, wir müssen Ausschreibungen machen, das Ganze muss sich so ein bisschen konstituieren. Richtig losgehen, tatsächlich, dass es jetzt jeder mitbekommt in der Stadt, tut es dann 2018.
Dann kommen wir gleich zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Was soll denn konkreter passieren?
Erstmal muss man vielleicht sagen, der Klimaschutz-Aktionsplan ist eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitskampagne. Das heißt, es geht letztlich darum, die Münchnerinnen und Münchner dazu zu bewegen, sich klimafreundlich zu verhalten. Im Alltag, Mobilität, im Konsumverhalten, im Umgang mit Energie. Das ist mal so das ganz Wesentliche. Was sehr schön ist dafür, dass wir bisher ein virtuelles Projekt haben. Wir haben schon einen Schirmherrn, das ist der Oberbürgermeister. Von daher sieht man auch da, es gibt schon ein Commitment von der Stadtspitze. War man natürlich recht begeistert, dass das der Fall ist. Die Inhalte sind natürlich mannigfaltig. Ich würde ganz generell sagen, wir haben zwei Zielsetzungen. Das eine hatte ich gerade eben schon genannt. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger aktivieren, motivieren. Also es soll nicht sowas sein, wo man so sagt, so, oh Gott, ich muss jetzt was für den Klimaschutz tun. Das macht, glaube ich, keinem Spaß. Sondern tatsächlich Angebote finden, die die Leute dann auch tatsächlich gerne annehmen. Und das zweite wesentliche Ziel ist integrieren. Es gibt schon ganz viele Aktivitäten hier in München, ob jetzt von den NGOs, von Verbänden, Vereinen, auch von der Stadt selbst, die sich an Bürgerinnen und Bürger richten. Für mich war es so, als ich von Berlin nach München gekommen bin, ich habe das alles mal gegoogelt, natürlich in Vorbereitung und so richtig verstanden habe ich es nicht. Mir hat so ein bisschen der rote Faden gefehlt und das ist sicher auch eine ganz wesentliche Aufgabe, dass wir mal versuchen, diese Angebote zu bündeln. Dann kann man nämlich auch feststellen, wo gibt es möglicherweise noch Lücken, wo müssen wir nochmal nachbessern, wo brauchen wir noch was. aber auch die vielen guten Angebote tatsächlich erstmal bekannter zu machen, da wo es vielleicht noch nicht so ganz der Fall ist.
Wie sieht es dann zum Beispiel aus? Auf welchem Weg wird man die Münchner erreichen?
Naja, also ist natürlich so ein bisschen in Zukunft gesprochen. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass 2017 tatsächlich das Jahr sein soll, in dem wir diese Integration erstmal vollziehen. Weil was mir wichtig ist zu betonen, das Konzept ist jetzt in wenigen Köpfen entstanden. Klar, wir haben auch mit vielen gesprochen, aber zu Papier gebracht haben es wenige. Und das wäre natürlich sehr arrogant, wenn wir denken würden, so, wir haben schon alle tollen Ideen jetzt gesammelt. Wir haben erste Ideen, aber wir wollen die gerne auch mit den anderen Akteurinnen und Akteuren diskutieren, von deren Erfahrung profitieren und einfach auch schon sehen, was es überhaupt schon gibt.
Kann ich mir das ein bisschen vorstellen wie den Klimaherbst, der jetzt gerade stattfindet?
Es gibt sicherlich Gemeinsamkeiten von der Grundidee her. Der Klimaherbst versucht ja auch viele Akteure zusammenzubringen. Ein wesentlicher Unterschied ist sicherlich, der Klimaherbst hat ja vor allem einen Eventcharakter und wir wollen schon auch versuchen, Sachen zu schaffen, die sozusagen eine dauerhafte Motivation. Das macht der Klimaherbst, also das ist jetzt kein qualitativer Vergleich, aber der Unterschied wäre tatsächlich, dass wir halt auch überlegen, was können wir für Anreize schaffen und wie wollen wir die genau kommunizieren, wohingegen der Klimaherbst ja was ist, wo man tatsächlich hingeht. Und wir gehen halt nicht davon aus, dass die Leute immer irgendwo hingehen wollen. Also das heißt, bei uns wird es sicher auch Veranstaltungen geben, aber es wird, glaube ich, auch Maßnahmen geben, die jetzt weniger damit zu tun haben, dass man sich irgendwo trifft oder irgendwo eine Informationszentrale erhält.
Gibt es auch die Überlegung, die Bürger finanziell zu entlasten, sozusagen finanziell zu belohnen?
Wir haben tatsächlich die Überlegung, wir wollen nämlich, was ich vorher schon gesagt habe, das Thema Klimaschutz eigentlich nicht so in den Vordergrund rücken, wenn wir kommunizieren, sondern es soll darum gehen, dieses monströse Thema, wie ich finde, das eigentlich allen Leuten schlechte Laune macht, Klimaschutz, was kann ich denn schon machen oder so viel wie die Chinesen und die Amerikaner emittieren, da kann ich doch gar nichts ausrichten. Also ist eigentlich nicht so ein gute Laune-Thema, ehrlich gesagt. Wir wollen Themen Schwerpunkte bilden und sagen, wo kommen wir denn an tatsächlich das tägliche Leben von Menschen heran? Und ganz viele Dinge, die wir tun, haben ja auch mit dem Klima zu tun, direkt oder indirekt. Das heißt, wir wollen sowas wie Themenjahre machen. Das heißt, es wird zum Beispiel ein Jahr der Energie geben oder ein Jahr des Konsums oder ein Jahr der Mobilität, um dann in diesen Jahren tatsächlich mal ein Thema zu fokussieren und da auch ein bisschen Momentum zu schaffen. In einem Jahr der Energie zum Beispiel haben wir tatsächlich schon überlegt, was könnten wir denn machen, damit die Leute Strom sparen. Haben uns mal angeschaut, was andere Kommunen machen und in Frankfurt gibt es seit einigen Jahren eine Stromsparprämie. Die funktioniert so mäßig gut. Ich kenne den Kollegen aus Frankfurt ganz gut, wir tauschen uns da viel aus. Und wir sind am Überlegen, wie wir das so anpassen könnten, dass es die Leute tatsächlich, dass sie mitmachen mögen. Stromsparprämie ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wenn man einen bestimmten Anteil Strom spart im Vergleich zum Vorjahr, also einfach sagt so, okay, ich achte jetzt mal ein bisschen drauf und vermeide Standby-Verluste oder habe eine neue Beleuchtung oder kaufe mir einen effizienteren Kühlschrank. Wenn ich dann entsprechend spare, dass ich nochmal zu dem, was ich eh schon gespart bekomme, nochmal eine Prämie erhalte. Also es ist sehr leicht erklärt, aber klar, nervig ist natürlich immer, man muss dann die Stromrechnung raussuchen und kopieren und einschicken. Man braucht schon eine gewisse Grundmotivation, glaube ich. Und wir versuchen halt die Leute dann trotzdem, also sowas wie eine Prämie wäre halt ein gutes Trägerthema. Wenn wir das so ein ganzes Jahr machen, können wir das bei allen anderen Aktivitäten immer wieder featuren. Und es ist was relativ schnell erklärt ist, wie man gerade gemerkt hat. Also ich glaube schon auch, wir brauchen relativ einfach zu verstehende Botschaften, relativ einfach zu verstehende Anreize auch. Aber es soll nicht nur bei so einer Prämie bleiben, das wäre zu einfach.
Soweit Falko Müller, Klimaschutzmanager beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Für Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz, Kreisgruppe München hingegen, macht die Stadt viel zu wenig Klimaschutzpolitik, beziehungsweise hapert es an der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
Was mir auffällt, ist, dass ganz viel an Zielen definiert wird, an Handlungsfeldern definiert wird, aber an der Umsetzung hapert es halt dann an der Umsetzung im großen Stil, aber es wird natürlich trotzdem ein bisschen was gemacht. Also zum Beispiel werden die stadteigenen Gebäude saniert, also die Neubauten sind deutlich energieeffizienter als noch die Altbauten, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut worden sind. Also von daher passiert schon ein bisschen was. Auch die Stadtwerke München sind ja durchaus bestrebt, jetzt da auf erneuerbare Energien umzustellen. Man baut halt dann die Energieanlagen in Südspanien oder an der Nordsee. Man müsste natürlich viel mehr hier in der Stadt dann auch machen, indem man zum Beispiel viel mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer macht. Also wir haben ja noch genügend Dächer in München, wo Photovoltaik und Solarthermie überhaupt noch nicht umgesetzt worden ist.
Also ein Klimaschutzziel, Sie haben die Stadtwerke München erwähnt, hat die Stadt erreicht und zwar im Mai 2015. Die Stadtwerke erzeugen nämlich so viel Ökostrom, wie alle Münchner Privathaushalte und die elektrischen Verkehrsmittel der MVG verbrauchen. Das kann man doch sagen, war oder ist ein wichtiger Schritt, oder?
Das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber ist es natürlich uns jetzt da als Bund Naturschutz viel zu wenig. Man müsste halt viel mehr in der Stadt dann auch noch selber machen. Geothermie wäre zum Beispiel jetzt da so ein Schlagwort, wo man auf einen neuen erneuerbaren Energieträger umstellen könnte. Da ist die Umlandgemeinde Unterhaching ist ja schon deutlich weiter als die Stadt München selber. Also da müsste einfach mal ein bisschen mehr noch passieren. Auch die ganze Bewusstseinsbildung für die Bürgerinnen, wozu führt denn der ganze Konsumrausch, der stattfindet, gerade in der Weihnachtszeit dann wieder? Also da müsste viel mehr Aufklärungsarbeit noch von der Stadt München betrieben werden. Es sollte auch noch viel mehr der Ausbau von Fernwärme ohne Kohle dann erfolgen. Also man müsste von der Kohle schon längst Abschied nehmen. Es geht uns alles viel zu langsam. Wir haben eigentlich einen ziemlichen Zeitdruck. Auch die ganzen Beschlüsse von Paris im letzten Jahr sind ja wunderbar, aber die Umsetzung von ganz konkret hier in der Kommune Stadt München dauert einfach viel zu lange.
Ein ganz einfacher Schritt wäre ja, und da läuft ja gerade auch ein Bürgerbegehren namens Raus aus der Steinkohle, und da geht es um das Heizkraftwerk im Münchner Norden, und da konnte ich lesen, dass dieses Heizkraftwerk, glaube ich, fast genauso viel CO2 in die Luft schießt wie der gesamte motorisierte Individualverkehr. Ist das so?
Ja, also das ist wohl zutreffend. Also ich kenne auch diese Zahlen und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie viele Autos hier jeden Tag unterwegs sind und das eine Heizkraftwerk in Unterföhring produziert genauso viel an Treibhausgasen. Dann muss man einfach sagen, da macht die Stadt München viel zu wenig.
Es gibt ja noch ein weiteres Bürgerbegehren, das gestartet wurde. Helfen Sie mir, wie heißt genau der Titel? Sauber?
Saubersorg-I, Reinheitsgebot für die Münchner Luft. Also auch da ist der Bund Naturschutz natürlich mit dabei. Federführend macht es ja Green City. Auch da ist wieder die Thematik, eigentlich wäre München verpflichtet, durch EU-Gesetzgebung da aktiv zu werden. Es gibt verschiedene Urteile schon, wo Stadt München aufgefordert ist, mit der bayerischen Staatsregierung hier endlich viel mehr zu tun für die Luftreinhaltung, für die Reduktion von Stickoxiden. Aber da passiert halt viel zu wenig. Man schiebt es dann immer auf den Bund oder man schiebt es auf den Freistaat Bayern. Also es sind immer die anderen dann. Aber man könnte so viel selber hier schon machen in der Stadt München. Und deswegen haben wir jetzt das Bürgerbegehren gestartet mit Green City und vielen anderen Bündnispartnern, damit endlich im Verkehrsbereich mal was passiert, damit endlich eine Verkehrswende eingeleitet wird in München.
Aber es geht, muss man so feststellen, nicht von der Stadt aus, es geht von den Bürgerinnen und Bürgern aus, die das jetzt selbst in die Hand nehmen wollen und dann auch Politik und Verwaltung mehr oder weniger dazu zwingen wollen, mehr für Luftreinhaltung zu tun, für weniger CO2-Ausstoß etwas zu tun. Wenn man so insgesamt auf die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt schaut, sehen Sie da irgendwie eine Strategie dahinter, die dann auch umgesetzt wird, oder ist es immer mal so hier und da, und Sie haben es ja vorhin erwähnt, sehr viel Ankündigung, aber dann wenig Substanz?
Also die Strategie, die momentan die Stadt München eigentlich fährt, ist ja bauen, bauen, bauen. Also man baut Häuser, weil einfach der Wohnraumbedarf enorm ist. Man baut aber nicht nur Häuser, man muss auch natürlich schon Schulen bauen, und es werden halt leider immer noch ganz viele Straßen gebaut. Also wir haben ganz viele Fälle, wo Straßenbau stattfindet, Straßenbau in Grünanlagen, Straßenbau durch Wälder. Es ist im Endeffekt die falsche Politik, um etwas zu tun gegen diesen Klimawandel, gegen diese zunehmend heißeren Tage im Sommer. Braucht es eben ganz viel Grünanlagen, es braucht viel mehr Bäume. Anstatt bauen, bauen, müsste es eigentlich heißen pflanzen, pflanzen, pflanzen. Und da können wir in München eigentlich viel zu wenig feststellen, beziehungsweise es geschieht eigentlich genau das Gegenteil. Das, was an Zielen vereinbart wird, was auch beschlossen wird, Klimaaktionsplan zum Beispiel, hat die Stadt München beschlossen Anfang November. Aber im Endeffekt, die tatsächliche Politik sieht dann anders aus. Das heißt, im Fazit, die Politik der Stadt München, so wie sie momentan läuft, ist eigentlich widersprüchlich. Und wir versuchen als Bund Naturschutz, das auch aufzuzeigen, das zu konterkarieren, dass auf der einen Seite Klimaschutzaktionsplan beschlossen wird, wo die Stadt München sagt, wir machen ganz, ganz viel oder wollen ganz viel machen, formulieren ganz viele Handlungsfelder, formulieren ganz viele Ziele, aber im Endeffekt, die tatsächliche Politik führt dann dazu, dass in Grünanlagen reingebaut wird, dass Wälder zerstört werden, Wald gerodet wird, dass uns im Endeffekt die Freiflächen, die ganz wichtig sind, um gegen den Klimawandel aktiv was zu machen, immer mehr verloren gehen.
Das war Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz, Kreisgruppe München.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Vom Klimaschutz und Umweltschutz zu dem Thema, das wohl das wichtigste Thema Münchens in den nächsten Jahrzehnten sein wird, die soziale Spaltung der Stadt. Knapp 20% der Münchnerinnen und Münchner, das sind ca. 250.000 Menschen, gelten als arm oder als von Armut bedroht. So steht es im Münchner Armutsbericht von 2011. Als arm gilt man, wenn man über weniger als 1.000 Euro verfügt. Besser müsste es heißen, man galt als arm, wenn man über weniger als 1.000 Euro verfügte. Nächstes Jahr erscheint der Armutsbericht 2017. Die Armutsgrenze wurde für dieses Jahr auf 1.350 Euro festgesetzt. Vermutlich werden die Zahlen nächstes Jahr deswegen nach oben gehen. Dazu kommt, dass Jahrzehntausende inzwischen hinzugezogen sind. Also auch die absolute Zahl an armen und von Armut bedrohten Menschen wird zunehmen. Was kann man tun in einer Stadt wie München, die eine der reichsten Städte Europas ist? Wie könnte die Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung gestoppt werden? Das haben wir die SPD-Stadträtin Anne Hübner gefragt. Zunächst haben wir die steigenden Mieten angesprochen.
Die Mieten steigen ja ins Unendliche, also hier ist ja kein Stopp zu verzeichnen. Heißt es dann auch in der Schlussfolgerung, dass es immer mehr arme Menschen geben wird?
Also wenn die Mieten schneller steigen als die Einkommen, ist natürlich so, dass die Miete einen immer größeren Teil des Einkommens auffressen wird und dass dann weniger zum Leben bleibt. Und insofern steigen vielleicht trotzdem die Gehälter der Menschen, aber das, was sie am Ende haben, um davon zu leben, wird weniger. Und insofern wird auch die Möglichkeit, Dinge einzukaufen oder am sozialen Leben teilzuhaben oder auch am kulturellen, werden zurückgehen. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen, dass immer mehr Menschen hier nicht gut leben können. Ja.
Jetzt verfasst ja die Stadt regelmäßig Armutsberichte. 2007 gab es einen, 2011, 2017 ist, glaube ich, der nächste dran. Ich frage mich ja, was bringt es? Also, dass es hier arme Menschen gibt, weiß man, aber passiert danach tatsächlich irgendwas, um diese Armut zu bekämpfen?
Also ich glaube, die Stadt München tut schon relativ viel. Also wir haben das größte kommunale Wohnungsbauprogramm. Es gibt, sage ich mal, zum Sozialhilferegelsatz, gerade für die älteren Menschen, eine freiwillige Aufstockung, die die Stadt zahlt. Das, was eine Kommune tun kann, ist sicherlich begrenzt. Wirklich, sage ich mal, die Sozialgesetzgebung beeinflussen kann man nur in Berlin, kann nur der Bundestag. Und das ist aus meiner Sicht schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, ob man von einem Hartz IV oder Sozialhilferegelsatz von 400 Euro leben kann und was das für die Menschen bedeutet, die eben gerade in Städten wohnen, wo das Leben sehr teuer ist. Und sag mal, wenn ich nur mal in einen Café gehen will und einen Cappuccino trinken will, kostet der in München teilweise doppelt so viel wie irgendwo in der Oberpfalz oder so. Und insofern ist eigentlich sofort klar, dass man hier auch schlechter leben kann von so einem Regelsatz. Aber es liegt eben leider nicht in der Hand der Kommune, da was zu tun. Und das müsste, sage ich mal, von Berlin ausgehen. Und da würden mir schon einige Dinge einfallen, die man tun könnte, um auch denen, die am wenigsten verdienen, zu helfen.
Dann schießen Sie mal los. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Was kann man denn tun oder wer ist gefragt? Berlin haben Sie gesagt, aber womit?
Ja, zum Beispiel früher war es so, dass man im Rahmen, als die Sozialhilfe, die klassische noch gab, das war so bis Mitte der 2000er, war es möglich, auch mit einmaligen Leistungen zu helfen. Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist, dann konnte man das Geld für eine neue Waschmaschine bekommen. Heute ist es so, dass alle Leistungsansprüche, die ein Grundsicherungsbezieher hat, pauschaliert sind. Das heißt, es ist alles abgegolten mit der Zahlung von 400 Euro und man muss alles daraus zahlen. Und wenn die Waschmaschine, ich glaube, da ist im Regelsatz irgendein Betrag von 1 oder 2 Euro vorgesehen, den man dann eigentlich über 8 Jahre sparen muss. Und dann hat man sozusagen das Geld für eine neue Waschmaschine zusammen. Wenn die aber eher kaputt geht, hat man eigentlich Pech gehabt. Da hat man in München oft noch das Glück, dass Stiftungen einspringen können. Zum Beispiel der SZ-Adventskalender ist da einer, der ganz oft dann verwendet wird, um sozusagen solche Bedarfe, die auftauchen und eigentlich auch unabweisbar sind, wo der Gesetzgeber aber keine Lösung für hat, wird dann eben sowas über Spenden übernommen. Und ich bin da ganz klar der Meinung, es kann nicht daran liegen, ob irgendwo Stiftungs- oder Spendenmittel da sind, sondern solche Dinge müssen einfach über gesetzliche Ansprüche dann auch reguliert werden können. Und insofern wäre eben so eine Einführung von einmaligen Leistungen für besondere Anlässe eine gute Sache. Auch jetzt zu Weihnachten gibt es sicherlich auch viele ältere Menschen, die vielleicht auch ihren Enkeln gerne was schenken würden. Und aus einem Grundsicherungsregelsatz ist das eigentlich gar nicht finanzierbar. Insofern denke ich, sollte man eigentlich auch über die Wiedereinführung einer Weihnachtsbeihilfe nachdenken. Dann, sage ich mal, auch Gesundheitsleistungen sind eigentlich im Regelsatz nicht ordentlich reguliert. Und dann kann man natürlich generell darüber sprechen, ob der Regelsatz in der Höhe, in denen es ihn jetzt gibt, ob er da angemessen ist. Also gibt es auch eine Reihe von Organisationen, gerade Wohlfahrtsverbände, die sagen, wenn man 100 Euro drauflegt, dann wäre es vielleicht besser. Und dann muss man auch sagen, in München hat man möglicherweise sein ganzes Leben lang gearbeitet, hat vielleicht auch hohe Rentenansprüche erarbeitet von vielleicht 900 oder 1000 Euro. Und wenn man es zusammenzählt und dann kein Vermögen dahinter ist oder keine Eigentumswohnung, dann ist man am Ende trotzdem mittendrin in der Sozialhilfe, einfach weil die Lebenshaltungskosten und die Mietkosten hier so hoch sind. Und dann hat aber jemand, der diese ganzen Ansprüche erarbeitet hat mit seiner Rente, am Ende des Tages nicht mehr Geld zum Leben als jemand, der nie gearbeitet hat. Weil am Ende alle dieselbe Sozialhilfe bekommen. Also beim einen müssen dann vielleicht nur 100 Euro aufgestockt werden. Der andere, der nie gearbeitet hat, bekommt dann vielleicht die 1100 Euro für Miete und Regelsatz. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass die, die lange gearbeitet haben, am Ende ihres Lebens da auch für honoriert werden und dann einfach mehr zur Verfügung haben als nur diesen Regelsatz in Höhe von 400 Euro. Und ich denke, da kann Politik gute und innovative Lösungen finden. Da brauchen wir gar nicht über eine Mindestrente oder so zu sprechen, weil in der Höhe, in der die diskutiert wird, das sind ja oft so 850 Euro oder so, bringt die dann auch schon wieder nichts, weil man damit immer noch in der Grundsicherung ist in München. Sowas funktioniert irgendwo fürs platte Land, aber das funktioniert nicht für die hochpreisigen Städte. Und deswegen hoffe ich da einfach, dass Berlin dazu, oder dass es zumindest die Bewegung gibt, dass man sich dort mit diesen Themen beschäftigt.
Wäre es denn eine Alternative zu sagen, wir passen die Sozialleistungen der Lebensumgebung an, dass man sagt, in München bekommt man mehr, weil da die Lebenshaltungskosten höher sind und auf dem flachen Land gibt es dann halt ein bisschen weniger, weil man da auch besser mit rumkommt. Ist das eine Idee oder ist das dann schon wieder sozial ungerecht?
Also es gibt ja in München auch mehr Sozialhilfe. Der Regelsatz ist überall gleich, aber in München wird natürlich mehr Geld ausgegeben für die Miete. Insofern hat man das schon ein Stück weit angepasst. Ich weiß nicht, ob man zwischen Land und Stadt allzu sehr differenzieren sollte. Ich denke, wichtig ist, dass man gleichwertigere Lebensverhältnisse auch schafft, so dass es nicht nur attraktiv ist, in einer großen Stadt zu leben, sondern dass man auch im Alter ganz gut auf dem Land leben kann. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, einfach für alle, die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind, eben diese einmaligen Hilfen wieder einzuführen und insgesamt das Leistungsniveau zu erhöhen, so dass Menschen gut leben können, gerade eben die, die auch lange gearbeitet haben. Wenn man sagt den Leuten, sie sollen privat vorsorgen, dann spart sich das möglicherweise jemand auch vom Mund ab. Und dann kommt es im Alter dazu, dass wenn man alles zusammenrechnet, die gesetzlichen und die privaten Ansprüche, man am Ende davon trotzdem nicht leben kann. Und dann war die ganze Vorsorge umsonst, weil dann steht man wieder mit der Sozialhilfe da. Und das ist halt bitter und das ist ungerecht. Und ich denke, da sollte man was tun.
Soweit die SPD-Stadträtin Anne Hübner. Zum Schluss schauen wir noch ein bisschen über den Münchner Tellerrand hinaus. Es geht um den Einkauf bzw. um das Beschaffungswesen der Stadt München. Bei einem Jahresbudget von über 5 Milliarden Euro ist die Stadt München eine einflussreiche Käuferin. In Deutschland insgesamt geben Bund, Länder und Kommunen jährlich ca. 360 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen aus. Das entspricht etwa 16% des Bruttoinlandsproduktes. Davon entfallen ca. 50% auf die Kommunen. Die Kommunen haben damit eine enorme Nachfragemacht, die auch München nützen könnte. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion »Wie nachhaltig konsumiert München?«, die am 8. November im Eine-Welt-Haus stattfand. Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion stand die Frage, wie stark Kommunen wie München ihre Kaufkraft zur Förderung von Nachhaltigkeit und fairer Produktion einsetzen und welche Schwierigkeiten sich dabei auftun. Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München saß auf dem Podium. Sie berät die Verwaltung beim Einkauf von nachhaltigen und fairen Produkten. Aus dem Publikum wurde sie gefragt, inwieweit ihr Rat in der Verwaltung auch gehört wird.
Also es gibt einen deutlichen Unterschied. Gibt es einen Stadtratsbeschluss, das heißt einen politischen Beschluss, dann fällt es mir leicht, es umzusetzen, weil dann sage ich, der Stadtrat hat beschlossen und wir müssen es machen. Und das hilft. Also es gibt mittlerweile 3 Beschlüsse. Es gab 2002 einen Beschluss schon, dass München keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit kauft. Und dann 2011, 2013, 2016 Beschlüsse, wo man sagt, ja, das reicht nicht, weil die Firmen haben uns selbst Verpflichtungen gegeben, das ändert gar nichts, sondern wir wollen Nachweise, wir wollen von den Firmen Nachweise. Also mit einem Stadtratsbeschluss ist es einfacher. Wenn kein Stadtratsbeschluss da ist, dann wird es manchmal schon schwierig. Also da kommt es dann einfach drauf an, wie offen sind die Dienststellen, haben die Interesse. Es gibt Dienststellen, die haben großes Interesse und es gibt welche, da wird es echt schwierig. Also Baureferat zum Beispiel war sehr offen, dass man in München Natursteine, wenn das Baureferat Natursteine kauft, also Pflastersteine, dann haben sie sich bereit erklärt, dass sie von den Firmen fordern, diese Pflastersteine dürfen nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit sein. Das ist seit 2011 schon so. Es gibt das Beispiel mit Sportbällen in München für Münchner Schulen, dass wir auch den Stadtratsbeschluss hatten, dass für Münchner Schulen, wenn es genähte Sportbälle sind, die Sportbälle aus fairem Handel sein müssen. Dieser Beschluss war, ich glaube, 2013. Ab 2014 gab es dann den ersten Rahmenvertrag für die Schulen, wo die Schulen Fußbälle und Handbälle aus fairem Handel beziehen, immer noch. Also es gibt jährlich verlängerten Rahmenvertrag von der Stadt. Schwierig ist es in Bereichen IT zum Beispiel, was wirklich ganz komplex ist, weil auch die Lieferketten total komplex sind und es auch keine Zertifikate und Siegel gibt und die Macht von Unternehmen auch sehr groß ist, wo dann, also die Dienststellen wollen natürlich als Kommune sagen, die berechtigterweise, dass sie sagen, ja, es gibt kein Siegel im Sozialbereich, es gibt Siegel im ökologischen Bereich, die werden auch zum Teil eingefordert, also bestimmte Energieeffizienzstandards und im IT-Bereich, das wird eingefordert, ist auch gang und gäbe mittlerweile bei der Stadt, aber wenn es zum Beispiel um Sozialstandards geht, um die Arbeitsbedingungen in der IT-Industrie, gibt es auch kein Siegel. Das heißt, die Stadt tut sich schwer, weil eine Kommune das natürlich nicht nachprüfen kann, wie wird produziert. Ja. Ich versuche dann immer was in die Wege zu leiten, aber man muss natürlich auch sagen, eine Kommune braucht eine gewisse Sicherheit, um das umzusetzen und man hat zum Teil Leute, die sagen, das machen wir jetzt und dann gibt es aber Leute, die sagen, das geht gar nicht. Also es ist die ganze Bandbreite.
Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München war das. Fazit: Dass der faire und nachhaltige Einkauf viel stärker von der Stadt vorangetrieben werden müsste, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Initiative aber muss von der Stadtspitze oder vom Stadtrat ausgehen. Bei der Wohnungsnot und der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich helfen auch Stadtspitze und Stadtrat nicht. Da müsste die Bundesregierung tätig werden, was sie zumindest in dieser Legislaturperiode nicht tun wird. Beim Klimaschutz der Stadt hat man den Eindruck, dass das kein besonders wichtiges Thema der rot-schwarzen Stadtregierung ist. Die Zeit drängt, passieren tut wenig. Hier aber scheinen einige Bürgerinnen und Bürger nun das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen. 2 Bürgerbegehren, eines zur Luftreinhaltung, das andere zur Abschaltung des Steinkohlekraftwerks im Münchner Norden, wurden inzwischen auf den Weg gebracht. Und zum Schluss auch noch ein Wort zum Stadtentwicklungskonzept Perspektive München. Wer es sich einmal angeschaut hat, der wird viele wichtige und richtige Sachen darin finden. Aber auch hier gilt, zu oft fehlt der politische Wille zu nachhaltigem Handeln. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Verena Auer. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl und am Mikrofon verabschiedet sich Anja Thumser.